60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Hamburg bei Henri Cartier-Bresson. Also nicht ihm persönlich, leider Gottes, sondern mit Katrin Baumstark bin ich verabredet, der Direktorin des Bucerius Kunstforums. Hallo, Frau Baumstark.
Hallo.
Sie haben gerade eine tolle Ausstellung eröffnet, Henri Cartier-Bresson, mit einem tollen Titel, Watch, Watch, Watch. Und Henri Cartier-Bresson ist einer der interessantesten, der spannendsten Fotografen des vergangenen Jahrhunderts. Und ich fange gleich mal an mit einem Zitat, was ich gefunden habe. Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. Wurde und wird ihm zugeschrieben. Und ein Foto ist gleich das erste, worüber wir sprechen wollen. Und zwar ist es, finde ich, gar nicht so ein typisches Foto von ihm, sondern es ist leicht verwischt, leicht unscharf. Was sieht man auf dem Bild?
Ja, es ist tatsächlich eine Ikone der Fotogeschichte. Es geht immer ein in die Thematik des entscheidenden Augenblicks, ja auch etwas, was Henri Cartier-Bresson hinzugeschrieben wird. Und wir sehen eben einen Mann im Springen begriffen, beide Füße in der Luft über eine große Pfütze. Es ist feucht. Im Hintergrund sehen wir einen Zaun. Es spiegelt sich viel. Und ja, diese Fotografie steht eben zu Beginn seiner Karriere, als er noch ganz dem Surrealismus verpflichtet war und dem neuen Sehen. Aber wir sehen in diesem Foto eben auch schon ganz viel, was später sehr wichtig sein wird für Henri Cartier-Bresson. Er hat ja eine Mal- und Zeichenausbildung bei dem Spätkubisten André Loth absolviert. Und da lernte er eben den goldenen Schnitt kennen. Er lernte die perfekten Proportionen und die Geometrie kennen. Und das kommt alles in seinen Bildern vor. Und auch bei diesem Meisterwerk ist es eben perfekt austariert. Also wir können den goldenen Schnitt ziehen. Wir sehen Diagonale, Vertikale, Horizontale und dann eben in dem entscheidenden Moment dieser Sprung des Mannes. Und ich glaube, deshalb sind seine Fotos auch so zeitlos, weil sie uns eben sehr ansprechen, ästhetisch. Und dann kommt aber immer ein Moment des Unerwarteten hinzu. Sei es ein Moment des Humanistischen, des Witzigen, aber meistens eben des Menschlichen, ja.
Sie haben gerade eine Sache erwähnt, und zwar, Sie haben gesagt, er hatte sich am Surrealismus etwas orientiert, beziehungsweise ist er beeinflusst worden. Das Foto ist von 1932. War das damals in Paris, in Frankreich, die Zeit des Surrealismus?
Ja, also es ist ein bisschen später natürlich. Es gibt eine breite Spanne, wann der Surrealismus begonnen hat, wer alles dazugehört und so weiter. Die Hochphase war ein bisschen früher mit André Breton und so weiter, aber eben Cartier-Bresson ist auch früh mit diesen Kreisen in Verbindung gekommen. Und dieses ungewöhnliche Aufsichten, Untersichten, Nahsichten, Ausschnitte, Verzerrung, das finden wir alles in seinem Frühwerk. Später ist es nicht mehr so, da ist er wirklich dieser Fotoreporter, aber zu Beginn spielt er viel mit diesen Stilmitteln des Surrealismus, aber auch des neuen Sehen. Also das neue Sehen war eben eine Form, eine Ausdrucksform in der Fotografie, wo man viel auch mit Ausschnitten gearbeitet hat, mit Verfremdungen. Und das können wir bei ihm zu Beginn eben sehen. Und auch bis zum Schluss hat er immer noch Techniken, die er anwendet. Aber er entwickelt sich eben von dem künstlerischen Fotograf hin zu diesem Chronisten des 20. Jahrhunderts.
Das finde ich sehr spannend, dass er sozusagen erst künstlerisch gearbeitet hat und dann der Chronist geworden ist, wie Sie das gerade gesagt haben. Wann ist er das erste Mal mit einer Kamera, mit dem Medium in Berührung gekommen?
Schon ganz früh als Kind. Da hatte er so eine Boxkamera und hat damit seine Umgebung festgehalten. Also das hat ihn früh fasziniert. Er kommt ja aus sehr gutem Hause, also seine Eltern hatten eine Textilfabrik. Er ist 1908 geboren und Nicht jeder konnte sich ja zu dieser Zeit schon eine Kamera leisten. Also da muss man auch die finanziellen Mittel haben. Die hatte seine Familie. Seine Familie war aber eben nicht nur Großkapitalisten, sondern auch eine Familie, in der Literatur, Kunst und Kultur sehr wichtig waren und auch sehr gefördert wurden. Und so hatte er eben auch schon ganz früh Zugang zu Büchern, zu Museen. Er wurde unterstützt auch in seiner künstlerischen Laufbahn, auch wenn es der Vater doch lieber gesehen hätte, wenn er die Firma übernimmt.
Jetzt stelle ich mir vor, von Henri Cartier-Bresson gibt es ja nicht nur diese Fotoserien, sondern es gibt unheimlich viel Material. Wie wählt man das aus?
Ja, das ist die Detektivarbeit bei uns. Und für dieses große Projekt haben wir ja erneut mit Ulrich Pohlmann zusammengearbeitet. Er ist ein renommierter Fotokurator, ehemaliger Direktor des Fotomuseums in München. Und er konnte ein paar Monate in Paris weilen. Ich bin immer ab und zu dazugekommen. Aber er hat eben diese Archivarbeit wirklich gemeistert. Und die Fondation Henri Cartier-Bresson, das ist die Stiftung, die eben alle Rechte hat, die wurde noch zu Zeiten Cartier-Bressons gegründet. Und dort liegen eben 30.000 Aufnahmen, negative Kontaktabzüge. Aber eben dann noch dazu die Korrespondenzen. Ja, also es ist wirklich ein Schatz und ein Fundus und das macht so einen Spaß. Und dann eben zu gucken, wenn man sich dann für ein Bild entschieden hat, was ist der beste Abzug, welcher Vintage-Print finden wir am schönsten. Und genau, also und da ging es uns und auch Ulrich Pohlmann eben darum, auch den Blick nochmal zu weiten auf Henri Cartier-Bresson. Also dieser Geniekult um ihn oder dieser, ja, das Auge des Jahrhunderts, was alles stimmt. Aber in den letzten Jahren wurde immer, ja, so ein bisschen übersehen, wie politisch er eigentlich gearbeitet hat. Und das war uns auch bei der Auswahl der Bilder sehr wichtig, dass wir wirklich diesen Fotografen zeigen, der eine Haltung hat, ohne eine Meinung rauszuposaunen. Also so dieses ganz Hintergründige und dadurch aber ja umso überzeugendere. Also und das war uns sehr wichtig, an dieser Ausstellung eben diese ganze Bandbreite zu zeigen und mit welcher Haltung er immer wieder Menschen besucht hat. Und darum ging es ihm, also auch diesen großen Humanisten zu zeigen. Das waren so ja die wichtigsten Aspekte und ja, und da muss man auch viel diskutieren. Und dann diskutiert man wirklich um jedes Foto. Brauchen wir das? Ist das wichtig für die Geschichte oder nehmen wir das? Und ja, und das dauert dann auch seine Zeit.
Aber die Auswahl ist wunderbar gelungen und ich finde, das nächste Bild, über das wir sprechen, hat schon was Politisches, obwohl es auch unheimlich witzig ist. Und zwar wendet er in London den Krönungsfeierlichkeiten von George dem VI. 1937 einfach mal den Rücken zu und fotografiert drei Menschen in einer unglaublichen Pose.
Ja, ja, es ist auch, ich gebe es zu, es ist auch eine Serie, die ich wahnsinnig spannend finde und in ihrer Ungewöhnlichkeit, eigentlich ist es ja nur ein ganz kleiner Aspekt, aber der kann so viel erzählen. Und genau, er war eben eingeladen von Cessoir, eine linke Zeitung in Paris, die Krönungsfeierlichkeiten für George den VI. Zu dokumentieren. Und er macht sich auf den Weg, wie eben alle. Und ich muss da auch immer dran denken, weil wir kennen das ja jetzt, also King Charles wurde gerade gekrönt. Und so diese Bilder tragen einen ja immer und haben so irgendwie, man kann sich dran erinnern. Und aber was macht eben Henri Cartier-Bresson? Er macht kein einziges Foto von dem König, der Krone, der Kutsche, der Feierlichkeiten. Nee, er macht nur Fotos von den Passanten, die warten, die ermüdet sind, die sich Periskope selber gebaut haben, um den König zu sehen, die ein paar davon auch schon ein bisschen einen über den Durst getrunken haben und schlafend in der Ecke liegen und bildet die eben ab. Und das ist eben, was ich vorhin auch meinte, der Fotograf mit Haltung, der ihm ging es eben um die Menschen und das ist wirklich eine sehr, sehr witzige Reihe, die ich doch sehr schätze. Und da kann man eben auch sehen, wir haben in der Ausstellung auch Wert darauf gelegt, dass man quasi das Endprodukt auch zeigt. Und das Endprodukt sind häufig eben die Zeitschriften oder Zeitungen, in der die Reportagen abgedruckt wurden. Und die haben wir eben auch an die Wand gebracht und dann sieht man nochmal die Collage der ganzen Einzelfotos und es macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen.
Was ich mich bei der Aufnahme frage, ist, war das ein Zufall, war das ein Schnappschuss? Ist er umhergegangen und hat zack, zack aus der Hüfte mit der Kleinbildkamera geschossen oder wie hat er das gemacht? Wissen Sie was darüber?
Ja, also er wurde von Zeitgenossen mal als Boxer, mal als Libelle bezeichnet, wenn er fotografiert. Also er war schon so, ja, sehr agil und immer so auf Zehenspitzen und hat gesucht. Zum Schluss hatte er dann auch 3 Leicas umhängen, weil das eben schneller ging, eine Leica zu wechseln, wie einen neuen Film einzulegen. Und er hat schon immer gesucht, aber er hatte eben auch diesen wahnsinnigen Blick für Kompositionen. Und das meinte ich auch vorhin. Also es ist natürlich ein Schnappschuss, auch nie gestellt. Aber er hat immer darauf geachtet, dass eben der goldene Schnitt, dass die Geometrie im Hintergrund stimmt. Und dadurch wirken die Bilder für uns so perfekt. Also dadurch denkt man, es kann gar nicht anders sein. Oder hat dann oft dieses, ja, das kann ich doch auch. Und du denkst so, ja, nee, du kannst es nicht, weil du siehst es nicht. Und er sieht eben auch diese Menschen und diese Skurrilitäten in Kleinigkeiten. Und da ist er wirklich, ja, einer der Großen.
Absolut. Sie hatten es auch gerade schon anklingen lassen. Er war für eine eher linksgerichtete Zeitschrift unterwegs, war auch in linken Kreisen, war im spanischen Bürgerkrieg. Wie hat das seine Fotografie beeinflusst?
Ich glaube, er hat diese politische Haltung nie ganz verloren. Und natürlich irgendwie als junger Mensch war er dem Kommunismus nahe. Aber auch da, er hinterfragt eben immer oder er hat Ideale, die er aber nicht gänzlich annimmt, weil er zum Beispiel seine wichtigsten Reisereportagen waren eben China nach der Revolution, war Moskau nach dem Tod Stalin, war Kuba unter Fidel. Und da geht er wirklich hin und untersucht es auch. Also was ist dann wirklich draus geworden aus den Idealen und funktionieren die so? Und ich glaube, er wird vom Kommunisten zum Humanisten, so würde ich es vielleicht beschreiben. Das hat ja auch etwas eben damit zu tun. Also er beginnt schon früh, sich eben auch mit seinen KollegInnen im Surrealismus darüber auszutauschen, die eben gegen diese Kolonialmacht Frankreichs auch angehen, gegen diesen Exotismus, gegen eben so eine Überlegenheitsmacht. Und das hat ja auch etwas mit Humanismus zu tun. Und das zeichnet eigentlich sein ganzes Werk ab, dass er auch nie auf so einen Exotismus reinfällt wie andere und dann irgendwie das Fremde darstellen, sondern er sagt einmal, er reist nicht, sondern er lebt dann in diesem Land, das er aufnimmt. Und das zeigt so diese ganz dringende Suche nach dem menschlichen Aspekt in allem.
Um den menschlichen Aspekt geht es auch im nächsten Foto, das ich bisher immer so für eine Momentaufnahme einer Idylle gehalten habe. Man sieht Menschen am Fluss, aber als ich dann die Bildunterschrift gelesen habe, da dachte ich dann, Moment mal, es steht drunter erster bezahlter Urlaub an der Seine. Was bedeutet das? Oder wie ist das dann einzuordnen?
Ja, das stimmt. Ja, und aber dieses Bild wurde von allen immer so gelesen wie von Ihnen. Deshalb umso wichtiger diese Ausstellung und die Anpassung auch tatsächlich der Bildunterschrift. Also da haben wir nochmal geguckt, was hat Henri Cartier-Bresson wirklich dazu gesagt? Weil dieses Bild, wir sehen eben vermeintlich ein Klischee des genussorientierten Franzosen, der mit der Rotweinflasche mittags am Seineufer sitzt und ein Baguette hat und es sich gut gehen lässt. Und das war so die Lesart, die bis dahin in Ordnung war. Und dann muss man sich aber eben, wie gesagt, auch die Endprodukte angucken. Und um was ging es? Es war seine Reportage zu wirklich etwas Revolutionärem, nämlich die Einführung des bezahlten Urlaubs in Frankreich. Und somit hängt dieses Foto in einer Serie auch bei uns im Kapitel der frühen politischen Reportagen, weil genau da gehört's hin. Wurde aber immer als Einzelwerk und so Ikone des französischen Savoir-Vivre gesehen. Aber es ist eben etwas sehr Politisches dahinter.
Sie haben gesagt, dass es ein Teil einer Serie ist. Und zwar geht es dort um, Sie haben es gerade gesagt, die französische Regierung hat den bezahlten Urlaub eingeführt. War er da im Auftrag der Regierung unterwegs oder war das auch ein journalistisches Produkt?
Das war ein journalistisches Produkt, genau. Das ist in Regar erschienen. Auch die Publikation haben wir alle im Original in der Ausstellung und an der Wand. Und da zeigt er eben die frühe Form des Camping zum Beispiel auch sehr schön. Ein altes Auto mit einem Zeltdach davor. Und eben dieses, was das bedeutet hat für die Arbeiterinnen und Arbeiter, eben dieser bezahlte Urlaub, für uns etwas ganz Selbstverständliches und damals wirklich revolutionär. Und das macht er eben auch leise, er macht es nie so laut in seinen Bildern, sondern immer mit seiner ganz eigenen Art, mit der Kamera die Momente zu suchen, um etwas auszudrücken.
Hatte er damals ausschließlich für die Presse gearbeitet oder hat er auch schon Ausstellungen gehabt zu dieser Zeit?
Also er hatte auch schon Ausstellungen zu dieser Zeit, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ende der 30er war natürlich was dabei, aber er war hauptsächlich eben der Fotoreporter für Zeitschriften, Zeitungen, Periodika, immer natürlich auch für sich selbst. Und dann gibt es ja die ganz schöne Geschichte einer riesengroßen Retrospektive in New York, im MoMA, weil die New Yorker annahmen, er wäre im Zweiten Weltkrieg gestorben. Das war falsch. Sie haben ihm aber eine große Retrospektive gewidmet, auf dem dann der verstorben galtende Fotograf dann zugegen war und diese Ausstellung mit eröffnet hat. Ja.
Für mich war ehrlich gesagt neu, auch beim Lesen des Kataloges, dass er sich auch an Filmen beteiligt hat. Wie ist das zustande gekommen und wie passt das auch in das Werk, in das fotografische Werk von ihm?
Nee, es war tatsächlich mal kurz, hätte es auch anders werden können. Also es war wirklich vom Spanischen Bürgerkrieg, Sie haben es schon angesprochen, dort hat er Filme realisiert, er hat bei Renoir gelernt. Und das war wirklich so ein kurz vor der Kippe, ob er Fotograf wird oder Regisseur. Und ich glaube, es zeigt sich eben bei ihm auch dieses in Bildstrecken denken. Das hat ja dann doch etwas sehr Filmisches, also dieses Geschichten erzählen. Er kann das mit einem Foto, aber manchmal gelingt ihm das auch mit 5, 6 Fotos. Und er hat dann einen für ihn den wichtigsten Film wohl. Wir haben ihn auch in der Ausstellung Le Retour gemacht. Und Le Retour, das war ein Thema, was ihn eben sehr beschäftigt hat. Er war ja selbst in deutscher Kriegsgefangenschaft in Ludwigsburg, hat 2-mal erfolglos versucht zu fliehen. Zum Schluss, beim 3. Mal, ist ihm die Flucht gelungen. Und dann, ja, widmet er sich den Displaced Person. Er geht nach Dessau, kurz nach Befreiung der Konzentrationslager, und ihn interessiert eben dieses, was passiert eigentlich mit diesen Tausenden von Menschen, die man hierher gezwungen hat und die jetzt irgendwie wieder rückkehren, in ihr Heimatland wollen. Also deshalb Le Retour. Und das schaut er mit einem sehr dokumentarischen Blick, also so die, ja, die Erzählung ist sehr sachlich, also es werden einfach viel auch, wie viel Russinnen und Russen machen sich auf den Weg und so weiter, aber seine Bilder zeigen eben dieses zutiefst humanistische, dieses momenthafte, die Gräuel, die auch passiert sind, und diese wirklich auch Lost Persons, die jetzt sich auf ihren Weg machen in die Heimat oder irgendwohin, wo sie nicht mal wissen, ob es noch ihre Heimat ist. Und dieser Film, der hat ihm schon sehr viel bedeutet und das war ihm auch wichtig. Und aber das ist so eine seiner letzten großen. Dann ist es wirklich, dass er sagt, nee, ich mache mich jetzt ganz auf, werd Fotoreporter. Kurz danach ist ja dann auch Magnum gegründet worden und dann geht er auf Reisen und ist bei den großen Weltgeschehen dabei.
Magnum ist die Fotoagentur, die heute noch weltberühmt ist, und ja, dass er den Mut hatte, 3-mal aus deutscher Kriegsgefangenschaft zu fliehen, finde ich erstaunlich. Und beim 3. Mal, Sie haben es gesagt, da schließt sich dann so ein bisschen eine Fotoserie von Porträts an. Und es gibt ein ganz wunderbares mit Henri Matisse zu Hause, umgeben von lauter Vögeln.
Ja, ich mag es auch sehr gerne. Ich durfte im Katalog ja auch darüber schreiben und das fand ich schon, ja, so anrührend, oder manchmal sind so Geschichten, die einem irgendwie so ans Herz gehen. Und das ist eben auch so eine, er war ja in Ludwigsburg in deutscher Kriegsgefangenschaft, nicht weit von meiner Heimat entfernt. Und das, ich wusste das auch nicht. Also ich wusste nicht, dass er dort stationiert war und ja wirklich 3 Jahre lang als Schlosser, Schreiner, Metzger, Schlachter, als alles arbeiten musste und eben auch immer nach diesen erfolglosen Fluchtversuchen nochmal wieder in Einzelhaft und so weiter. Und auch diese Erfahrung, die er dort gemacht hat, haben ihn auch nie losgelassen, also können es ja auch gar nicht. Und er hat auch immer gesagt, auch noch in hohem Alter, immer wenn er einen gleichaltrigen Deutschen trifft, möchte er ihn schon fragen, was hast du während des Krieges gemacht? Also das war schon etwas, was ihn begleitet hat, aber er hat dann auch wiederum gesagt, ich habe keinen Hass auf Deutschland, ich habe in Deutschland gelebt, aber ich habe meine Erinnerungen. So. Und diese Erinnerungen sind auch sehr geprägt von Menschlichkeit, die er erfahren hat, eben in diesen Arbeitslager, von dem Zusammenhalt. Und ihm gelingt dann beim dritten Mal endgültig die Flucht und er macht sich auf. Er hat in Frankreich bei einem Bauernhof seine Leica vergraben. Er hat sie da geschützt und vergraben und da führt ihn sein erster Weg hin und er birgt diese Leica und was macht er dann? Er geht mit seiner kleinen Leica zu Henri Matisse. Die zwei waren befreundet, später eine sehr, sehr enge Freundschaft. Matisse hat auch den Umschlag für das wichtigste Buch von Cartier-Bresson designt und so weiter. Und er geht dahin und in diesen ganzen Gräuel, die er gerade erlebt hat und die gerade überall noch stattfinden, fotografiert er eben diesen Grand Seigneur, den alten Meister, ganz klein eigentlich, konzentriert, an der Zeichnung sitzend, umgeben von diesen weißen Friedenstauben. Also diese Tauben, denen sich Matisse gerade gewidmet hat. Und das ist so ein extremes Bild der Hoffnung für mich irgendwie. Und bei diesen Fotografien, also bei den Porträts, da war er eben keine Libelle oder kein Boxer, sondern da hat er sich ganz zurückgenommen. Da war er wirklich nur der stille Beobachter, der irgendwann auf den Augenblick gewartet hat, in dem das Gegenüber sich ihm offenbart.
Das heißt, er hat sich in die Ecke zurückgezogen und darauf gewartet, auf den, also man muss es ab und zu mal erwähnen, den Augenblick, den entscheidenden Augenblick.
Ja, wirklich. Und es war dann auch sehr lustig, ein Künstler, ich glaube, es war Prack, ich bin mir aber nicht ganz sicher, hat ihn gefragt, warum hast du dann jetzt auf den Auslöser gedrückt? Und dann hat er gesagt, warum hast du da grau reingemalt? Das fand ich so ganz schön von der Idee, wie er arbeitet. Also auch dieses, das musste halt jetzt sein, so wie da bei dir grau hingehört, war es jetzt der richtige Moment.
Unser letztes Bild in unserem Rundgang, das ist in den USA aufgenommen, weit nach Kriegsende im Jahr 1957. Und es zeigt zwei schwarze Männer bzw. Jugendliche. Und ich habe bei der Vorbereitung auch gemerkt, dass er sich sehr mit der Geschichte und auch mit den Konflikten in den USA beschäftigt hat. Und trotzdem zeigt das Bild keinen Konflikt für mich. Wie geht's Ihnen?
Das stimmt. Es zeigt auch keinen Konflikt und trotzdem ist auch in diesem Bild eben so viel drin. Also es ist ein Kapitel auch in der Ausstellung, das bisher auch nicht so wirklich beleuchtet wurde, nämlich die Fotografien Henri Cartier-Bresson in Amerika und vor allem im von Rassentrennung geprägten Amerika. Also wir haben es auch Black and White America genannt. Denn er war eben nicht nur in New York und Washington, sondern ist auch in die Südstaaten gereist und hat sich wirklich sehr dafür interessiert, was da eigentlich passiert und wie Menschen unterschiedlich behandelt werden. Und das hält er auch fest. Und diese zwei jungen People of Color, die, ja, ich finde diese Komposition so wunderschön, weil die beiden sehen fast aus wie ein Schmetterling. Also sie stehen so Rücken an Rücken und angeln, glaube ich. Also mal, das ist ja auch was bei Cartier-Bresson, es gibt immer ein Geheimnis. Es ist immer was, wo ich denke, was passiert da gerade? Und wir können es nicht mehr ganz entschlüsseln. Und deshalb gehen uns die Fotos ja auch so an, weil wenn alles klar wäre, wäre es auch wieder langweilig. Und da ist es auch so, ich weiß nicht genau, was sie machen. Aber sie beugen sich, sie zeigen uns den Rücken und im Hintergrund ist eben das Kapitol, das weiß leuchtende Kapitol, so die, ja, die Machtzentrale Amerikas und eben eines Amerikas, in dem nicht alle Menschen gleich viel Macht hatten und Rechte. Und das ist für mich so diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Und das macht er ganz häufig, sehr subtil. Es gibt auch ein Hinterhofbild von, ja, so eine Häuserzeile im schwarzen Teil Chicagos. Und wir sehen eben viele Menschen, die dort arbeiten, zwischen ganz weißer Wäsche. Also auch dieses Black and White. Ich habe jetzt auch gelernt, dass das tatsächlich auch die Wäsche der Weißen war, weil die wurde dort gewaschen von den Bediensteten. Und eben diese, er macht durch in seiner Fotografie diese Trennung klar. Und dieses Land, das immer noch so gespalten ist und das eben so voller Ungerechtigkeiten ist. Und das macht er mit seinen ganz kleinen, ganz zarten Andeutungen. Und das macht so dieses große Besondere aus.
Das hat so eine Art von Poesie, auch in diesem Bild ist das zu sehen, ja.
Und das begegnet uns ja häufig, dass es eben dieses poetische, geheimnisvolle hat. Manchmal ganz klare Reportagen und man kann so nachverfolgen und manchmal wirklich dieses, wo man denkt, was war da und was ist da gerade passiert? Und ja, und dann denkt man drüber nach, man muss auch hingucken. Deshalb ja auch unser Titel Watch, Watch, Watch. Ich finde ihn ja sehr passend, weil es ist ein Ausspruch von Henri Cartier-Bresson auf die Frage hin, wie er denn arbeite. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich schaue, 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 also ich beobachte. Und das gilt auch für uns als Besucher. Man sollte auch ganz viel schauen, weil man dann ganz viel entdecken kann. Und eben, wie Sie auch gesagt haben, ganz viel Poesie.
Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar die erste. Hat er ausschließlich in Schwarz-Weiß fotografiert?
Er hat auch auf Druck der Redaktionen dann in Farbe fotografiert, aber er hat es immer als so ja hinnehmbares Übel gesehen. Also er mochte es nie, er hat sich nie damit angefreundet. Also weil es hat einfach nicht zu ihm gepasst, man braucht ja eine längere Belichtungszeit zu der Zeit damals, es hat nicht zu seiner Arbeitsweise gepasst. Er ist ausgebildeter Maler, das heißt, er kennt den Umgang mit Farben, damals mit Kodachrom, du kriegst diese Farben noch nicht so hin. Und nee, er war eigentlich, wenn es sich vermeiden ließ, hat er nicht in Farbe fotografiert.
Und die zweite Frage ist, jeder Fotograf macht Selbstporträts. Man kennt die typischerweise im Spiegel, die vermisse ich irgendwie in der Ausstellung.
Das stimmt, also wir haben drei Selbstporträts von Henri Cartier-Bresson. Das sind auch die einzigen drei, die es von ihm gibt. Und bei allen drei erkennt man ihn nicht. Also so viel dazu. Das erste ist ein ganz frühes, da sieht man seine Beine und seine Füße. Er liegt auf einer Mauer. Das andere ist in einem Zerrspiegel, wo wir ihn auch nicht wirklich ausmachen können. Und das dritte ist bei Francis Bacon. Er hat ein Porträt von Francis Bacon gemacht, ohne Francis Bacon, nämlich das Atelier. Und da ist im Hintergrund ein verschmutzter Spiegel und da können wir Henri Cartier-Bresson erkennen. Aber das sind die einzigen drei, das stimmt. Sein Konterfei hat ihn nie interessiert und das ist sehr, sehr selten, weil die meisten Fotografen, auch die frühen, viel mit sich experimentiert haben, weil man einfach das schnellste und billigste Modell war. Aber nee, das hat ihn nie interessiert. Und er hat es auch gehasst, wenn er fotografiert wurde. Das mochte er auch überhaupt nicht.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielen Dank, Frau Baumstark.
Ich danke Ihnen.
Die Ausstellung geht noch bis zum 22. September 2024 und ich will Ihnen noch den wunderbaren Katalog ans Herz legen. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.